Rauchstopp, wie gelingt die Entwöhnung? Das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Und als Experte dafür zugeschaltet ist Professor Anil Batra, Suchtmediziner am Universitätsklinikum in Tübingen. Und wir haben eine weitere Hörerin am Telefon, Frau Heinrich aus Berlin. Guten Morgen, Frau Heinrich.
Ja, guten Morgen. Ich habe zweimal aufgehört, beim zweiten Mal hat es geklappt. Und jetzt ist mir gerade so die Frage gekommen, als ehemalige Raucherin, ob das eigentlich einen Unterschied macht, ob man mit oder ohne Filter raucht. Also ich habe mit Filter geraucht und ohne Filter und selbstgedrehte mit und ohne Filter. Und plötzlich tauchte die Frage auf, ja. Und ansonsten... Also ich habe einfach aufgehört.
Das wäre jetzt nochmal eine Nachfrage gewesen. Frau Heinrich, vielleicht können Sie das noch kurz schildern, wie das bei Ihnen geklappt hat mit dem Aufhören.
Also das erste Mal aufgehört habe ich bei einer Reise in Skandinavien. Meine Zigaretten waren alle, der Tabak für Selbstgedrehte war alle und die Zigaretten waren dermaßen teuer. Ich war überhaupt nicht bereit dafür, so viel Geld zu bezahlen. Und dann war ich 3 Monate lang unausstehlich, hochgradig reizbar. Es war die Hölle. Dann schwächte sich das ab. Dann habe ich 6 Jahre lang gar nicht geraucht. Und dann kam der Rückfall schleichend. Also nicht sofort wieder voll, sondern schleichend. Ich habe 40 Zigaretten geraucht. Und dann, viele, viele, viele Jahre später, ist mir plötzlich aufgefallen, ich rauche, obwohl ich gar keinen Genuss habe. Das stimmt doch was nicht. Dann kam mir zu Hilfe eine heftige Bronchitis. Also schon bei dem Gedanken an Rauchen wurde mir schlecht. Und als die dann ausgeklungen war, habe ich gedacht, gut, ich versuche jetzt mal ohne Zigaretten weiterzukommen, also ohne Rauchen weiterzukommen. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Ich habe mich also überhaupt nicht unter Druck gesetzt und das, glaube ich, war ganz wichtig. Gut, nun wusste ich vom ersten Mal aufhören, was die 3 Monate danach mit sich bringt. Ich wusste auch, dass das aufhört. Das war auch hilfreich, das zu wissen. Und ich habe dann noch 6 Monate, nachdem ich aufgehört hatte, habe ich nach dem Sport schwitzen und so gedacht, boah, ich stink, als wenn ich aus einer geräucherten Kneipe komme. Mein Körper hat immer noch ausgedünstet Nikotin. Also das hat noch eine Weile gedauert.
Frau Heinrich, nein, schildern Sie ruhig noch, oder waren Sie soweit?
Also ich habe 1993 aufgehört und zwar und ohne Rückfall.
Mhm. Frau Heinrich, vielen Dank. Herr Batra, Sie wollen sich äußern, genau, da stecken jetzt viele Dinge drin. Vielleicht angefangen bei der Ausgangsfrage, gibt es einen Unterschied mit ohne Filter rauchen, was dann Abhängigkeit oder Entwöhnungschancen angeht?
Ja, natürlich, es geht ja um die Menge an Nikotin und um die Menge an Schadstoffen. Und je weniger Schutzmaßnahmen ergriffen werden, Filter ist eine Schutzmaßnahme, je tiefer inhaliert wird, desto mehr Nikotin wird aufgenommen und natürlich auch desto mehr an negativen anderen Rauchbestandteilen, die gesundheitsgefährdend sind. Jetzt kann man natürlich nicht einfach nur sagen, Filter ist besser als Nichtfilter, weil die Rauchtechnik eine Rolle spielt. Aber jemand, der filterlos raucht, pafft vielleicht nur über die Mundschleimhaut, nimmt er dann weniger Nikotin und Schadstoffe auf. Wenn er auf eine Filterzigarette umsteigt, dann könnte er versucht sein, um die gleiche Nikotinmenge zu bekommen, ganz tief zu inhalieren, die Luft lange in der Lunge zu lassen und schöpft damit mehr Nikotin, aber auch mehr Schadstoffe aus. Ja, das ist natürlich auch zu bedenken, insbesondere bei solchen Umstellungsprozessen. Aber natürlich ist für die Gesundheitsgefahr des Rauchens insbesondere die Menge an Schadstoffen entscheidend. Jetzt sind es ja bei Frau Heinrich schon 30 Jahre Erfolg, fantastisch, ein langer Zeitraum, in dem sie abstinent geblieben ist. Und auch die Schilderung der Abstinenzwerdung ist ja ganz charakteristisch. Ja, der erste Erfolg, dann nochmal ein Rückfall, ein Versuch über gelegentlichen Konsum die Sache zu beherrschen, führt dann doch zum richtigen Rückfall mit 20 oder mehr Zigaretten pro Tag. Und dann gibt es einen weiteren Zeitpunkt, wo der Aufhörmoment dann gekommen ist. Für viele sind solche Ereignisse, Erlebnisse drumherum bedeutsam. Da spielt vielleicht die Wahrnehmung eigener Bedrohtheit durch das Rauchen, die Wahrnehmung des Herzinfarktes des Nachbarn oder eines Bekannten eine Rolle oder aber die Mitteilung einer Schwangerschaft, in der man sich jetzt befindet. Und dann reift auf einmal von heute auf morgen dieser Entschluss, ich höre jetzt auf. Und dieser ist dann durchaus auch wirksam und hilft dabei, diese Abhängigkeit zu überwinden.
Mhm. Frau Heinrich hat auch von Entzugserscheinungen berichtet. Das Thema haben wir schon kurz erwähnt in der Sendung, aber wenn wir das nochmal etwas sortieren, was sind typische Entzugserscheinungen, einmal körperlich und einmal psychisch, die beim Rauchstopp auftreten können?
Viele leiden mit dem Augenblick der Abstinenz unter einem starken Nikotinverlangen. Das ist die Nikotinschmacht. Da realisiert der Körper, dass Nikotin fehlt und die Rezeptoren im Gehirn nun melden zurück. Hier brauchen wir wieder Nikotin. Dieses Verlangen geht zurück im Verlauf der Abstinenz. Man sagt so, nach 2 bis 6 Wochen sind die meisten über das Gröbste hinweg. Aber viele erleben dann noch so eine depressive Verstimmtheit, eine Herabgestimmtheit. Die Welt ist nicht ganz so bunt und farbig wie sonst. Und auch das dauert seine Zeit, bis es sich wieder regeneriert oder bis der alte Zustand erreicht ist. Man sagt, noch spätestens 3 Monaten sollten die meisten darüber hinweg sein. Was viele berichten, sind Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen oder sie sind für die Umgebung kaum erträglich, weil sie so gereizt sind, ja, erhöhte Irritabilität aufweisen und die Umgebung sagt dann vielleicht auch mal, du bist ja nicht mehr auszuhalten, bitte rauch wieder. Aber auch dieser Zustand geht nach wenigen Wochen vorüber. Was manchmal etwas länger bleibt, sind Appetitsteigerungen. Viele berichten, dass sie Heißhungerattacken entwickeln, dass sie statt zu rauchen nun zu Süßigkeiten, insbesondere kohlenhydrathaltigen Sachen greifen und damit sich aus diesem Unbehagen, das sie verspüren, versuchen zu retten. Und im Lauf der Zeit dann, das ist ja eine Erfahrung von vielen Rauchenden, im Lauf der Zeit dann auch an Gewicht zunehmen. Manche vielleicht 2, 3, 4 Kilo im Jahr und aber auch einige wenige, die deutlich mehr zunehmen.
Mhm. Vielleicht noch ein Aspekt aus den Schilderungen von Frau Heinrich. Das Thema Rückfall haben Sie auch gerade noch mal kurz angesprochen. Was sind denn wichtige Eigenschaften oder was sind wichtige Verhaltensweisen nach einem Rückfall, sich wieder zu motivieren und den nächsten Versuch zu beginnen, mit dem Rauchen aufzuhören?
Ich sage mal, was der Fehler ist. Der Fehler ist zu denken, dass man es im Griff haben könnte und weiterzumachen, über einen gewissen Zeitraum von ein paar Wochen einfach bei einer niedrigen Dosis zu bleiben, in der Hoffnung, das zu beherrschen. Das wird nicht klappen. Ja, für die allermeisten wird das nicht klappen und die rasche Entscheidung zur Abstinenz muss wieder her. Nach Möglichkeit schon nach der ersten Zigarette oder nach den ersten 1, 2, 3 Tagen, in denen geraucht wurde, muss wieder eine klare Vorteilsbegründung für das Nichtrauchen formuliert werden. Was habe ich eigentlich davon? Was hat mir die Zeit ohne Zigarette gebracht? Das muss sich jemand nochmal vergegenwärtigen. Wer weiter raucht, zu zeigen zumindest die statistischen Daten, raucht häufig dann über ein Jahr hinweg weiter, ehe nochmals ein weiterer Ausstiegsversuch unternommen wird. Und das ist dann ein viel zu langer Zeitraum. In dieser Zeit wirken wieder die negativen Aspekte des Rauchens auf den Körper ein.
Mhm. Frau Heinrich, noch einmal vielen Dank für Ihren Anruf nach Berlin. Die nächste Hörerin in der Leitung ist Frau Brandes aus Kappeln. Guten Morgen, Frau Brandes.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ihre Frage oder Ihre Schilderung, bitte.
Eine Frage habe ich in dem Sinne nicht, sondern ich wollte kurz berichten, ich war extrem starke Raucherin, also das würde man mal dezent Kettenraucherin nennen und ziemlich genervt von mir selber und fand das alles sehr unangenehm und peinlich, je länger das ging. Dann habe ich zufälligerweise von einem Seminar gehört, das hieß Nichtraucher in 5 Stunden. Von einem, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, wer das war, Stefan Friedrich heißt der. Und dann habe ich mich angemeldet für dieses Seminar und bin da einfach hingegangen in der Hoffnung, dass das irgendwas bringen würde. Und ja, und siehe da, das war ganz toll, weil da wurde aufgeräumt mit vielen Mythen und Märchen um das Aufhören oder auch Dinge wie Nikotinpflaster und so keinen wirklichen Effekt haben und wohl auch nicht haben sollen. Und und es wurde einem erklärt, wie leicht es ist, aufzuhören. Und nach diesen 5 Stunden habe ich aufgehört zu rauchen, von jetzt auf gleich. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens, für die ich auf ewig dankbar bin. Weil das wie eine Last war, die von mir gefallen ist. Und erstaunlicherweise, obwohl ich ja, wie gesagt, also fast permanent mit Zigarette im Mund und in den Händen hatte, viele Jahre lang, war das gar kein Problem. Ich musste nur in den ersten Tagen, habe ich immer eine Packung Tempotaschentücher in den Händen gehabt, die der Ersatz für die Zigarettenschachtel war, die ich permanent von A nach B getragen habe, zum PC und dahin und dahin. Und es war ein enormer Segen und eine Wahnsinnserleichterung. Ich hätte nie gedacht, dass es so einfach ist.
Vielen Dank, Frau Brandes. Vielleicht zu Beginn einmal, es gibt viele unterschiedliche Entwöhnungsprogramme. Wir wollen hier natürlich keine Werbung für ein bestimmtes Seminar oder einen bestimmten Kurs machen. Aber Herr Batra, da können wir vielleicht einsteigen mit der Frage, wie erkennt man einen seriösen und einen sinnvollen Entwöhnungskurs, Entwöhnungsprogramm, die dann auch auf wissenschaftlicher Basis arbeiten?
Ja, das ist natürlich die wichtigste Frage. Was hat schon mal bewiesen, dass es auch bei nicht selektierten Rauchenden, die einfach dieses Angebot bekommen, zum Erfolg führt? Wenn man die Schilderung so hört, auch gerade die Schilderung, dann klingt das ja in vielen Fällen so wahnsinnig einfach und leicht. Und das will ich erstmal aufgreifen und sagen, ja, genau, es kann ganz leicht und ganz einfach sein, probieren Sie es. Ja, und all diese Medikamente und diese Raucherentwöhnungsgruppen sind nicht ein Angebot für 100% aller Rauchenden. Ja, so ist es gar nicht gemeint, sondern für diejenigen, die es aus eigener Kraft oder mit Hilfe von Literatur, die sie lesen oder mit einem Seminar, in dem sie Informationen kriegen, mit anderen zusammenkommen, die Ähnliches wollen, die mit diesem schon gut bedient sind. Ja, dann, genau, dann braucht es auch nicht weitergehende Interventionen in Form von wissenschaftlich geprüften Tabakentwöhnungskursen in der Gruppe oder einzeln beziehungsweise Medikamente. Das ist nur für den Fall, dass es sonst nicht gelingt. Und es gibt tatsächlich einige sehr stark abhängige Rauchende, die genau das dann brauchen. Die kommen zu uns und sagen, ich habe alles Mögliche versucht und genau an dem Punkt bin ich gescheitert. Nach kurzer Zeit bin ich wieder rückfällig geworden. Es ist manchmal schwer für diese Menschen, sich auch zu outen und zu sagen, ich schaff's nicht alleine, ja, wenn alle anderen sagen, es ist doch so einfach, das ist nur eine Frage des Willens und der Motivation. Du hast nicht ausreichend Willen und Motivation, sonst würde es dir gelingen. Und dann müssen wir entlasten und sagen, Rauchen kann auch eine Suchterkrankung, eine Abhängigkeitserkrankung sein. Und dafür gibt's richtige Verfahren. Verfahren, die wissenschaftlich geprüft werden, nach dem Prinzip, was ich gerade erwähnt habe, die müssen sich beweisen gegenüber einem anderen Kontrollverfahren und zeigen, dass sie da wirksamer sind. Da geht es nicht darum, dass Einzelberichte kommen und sagen, ich habe damit mit der Akupunktur, mit der Hypnose aufhören können, sondern es geht darum, dass diese Methoden verglichen werden mit anderen zugelassenen wirksamen Therapiemethoden. Und Sie haben das eingangs ja schon erwähnt, ja, die verhaltenstherapeutischen Behandlungsprogramme, das sind diejenigen, die am wirksamsten sind, weil sie auch im Blick haben, erstens Motivation zu fördern, zweitens die Funktion der Zigarette zu erkennen, ja, nach Ersatz zu suchen und drittens dann auch ein Angebot zu machen für Rückfallsituationen. Wie komme ich da dann wieder raus? Ja, welche Möglichkeiten habe ich? Viele dieser Programme oder Programmanbieter stehen anschließend noch zur Verfügung. Manchmal bilden sich auch Selbsthilfegruppen aus solchen Programmen, Personen, die dann locker miteinander Kontakt haben und sich gegenseitig unterstützen.
Frau Brandes hat auch geschildert, dass es ihr unangenehm und peinlich war, das Rauchen dann ab einem gewissen Zeitpunkt. Ist das auch typisch? Also welche Rolle kann sozusagen auch das gesellschaftliche Image des Rauchens, das sich ja auch mit der Zeit verändert, beim Wunsch spielen oder auch bei der Motivation spielen, das Rauchen sein zu lassen?
Ja, das gesellschaftliche Image spielt eine ganz große Rolle und die Attraktivität des Rauchens wird ja natürlich in der Öffentlichkeit sehr durch Werbung bestimmt oder auch durch Filme und Vorbilder, die wir haben. Es sind Jugendliche besonders sensibel für solche Werbemaßnahmen oder für Beispiele aus den Medien, Filmen und so weiter. Und die Erwachsenen, die distanzieren sich immer mehr von solchen externen Verstärkerfaktoren und fragen sich, warum brauche ich das überhaupt? Ja, bin ich die Person, die abhängig sein möchte und reflektieren dann auch das Rauchverhalten, ziehen eine ganz andere Bilanz, als Jugendliche das tun würden und kommen dann zu dem Ergebnis, wie wir gerade auch gehört haben, eigentlich will ich das nicht mehr. Das ist vorbei, das ist vielleicht ein Teil meiner Biografie und ich muss darüber hinwegkommen. Die Abstinenz ist mir viel wichtiger, vor allem, weil auch Gesundheit im Laufe des Lebens immer wichtiger wird.
Danke nochmal an Frau Brandes. Jetzt haben wir noch ungefähr 1,5 Minuten Zeit. Ich würde gerne eine Mail vorlesen. Da schreibt ein Hörer, ich hatte meiner damals 6-jährigen und besorgten Tochter versprochen, mit dem Rauchen aufzuhören. Seitdem habe ich keine Zigarette mehr angerührt. Das war 1999. Ich hätte es mir nie verziehen, sie zu enttäuschen. Welche Rolle spielen auch solche familiären, partnerschaftlichen, persönlichen Entscheidungen und Versprechen dann beim Entschluss aufzuhören?
Das sind die besten Tabakentwöhnungsmittel. Ja, wenn ein nahestehender, wichtiger Angehöriger sagt, du bist mir so wichtig, dass ich dich behalten möchte, bitte hör auf mit diesem Quatsch, hör auf mit dem Tabakkonsum. Und das kann das Kind sein. Kinder sind überzeugend in ihrer Liebe, die sie äußern und ihrer Zuneigung. Und vielleicht berührt einen das dann auch mehr, als wenn das irgendein Freund sagt, der selber aber schon mal geraucht hat oder raucht. Manche von unseren Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer kommen auch und sagen, ich habe den Kurs geschenkt bekommen von meiner Frau. Ich bin eigentlich gar nicht aus eigenem Antrieb hier, eigenem Motiv, sondern ich mache es halt meiner Frau zuliebe. Und dann sagen wir, ja genau, das ist auch entscheidend. Ja, sie kommen deswegen hierher, weil irgendjemand anders möchte, dass sie überleben. Und deswegen ist es doch eine wichtige Maßnahme, eine wichtige Aktion, jetzt hier dabei zu sein und mitzuwirken. Das verspricht Erfolg.
Nehmen wir als Schlusswort für die Sendung heute. Das war die Sprechstunde mit dem Schwerpunktthema Rauchstopp. Wie gelingt die Entwöhnung? Ganz herzlichen Dank, Herr Batra, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Sendung.
Sehr gerne.
Und die Zeit, die Hörerinnen und Hörer Fragen zu beantworten. Am kommenden Dienstag geht es in der Sprechstunde dann um das Thema Resilienz, was uns stark macht. Mein Name ist Lennart Pyritz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.